Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine junge Neuseeländerin namens Kim Casely verliebt sich 1970 in einen Amerikaner aus Los Angeles. Um ihrer Zuneigung Ausdruck zu verleihen, drückt sie das in kleinen Bildern aus. Und zwar in Bildern mit so kleinen Figürchen und da steht immer drüber, Liebe ist ... Und diese Zettelchen legte sie ihm heimlich unter das Kopfkissen, in einen Schreibtisch, in den Bademantel, ins Autofach, in alle Situationen des Alltags. Und bis heute entstanden aus der großen Liebe zwischen Kim und Roberto, der 1976 tragisch ums Leben kam, über 8000 dieser Cartoons Liebe ist. Und jedes einzelne Bild drückt ganz intensiv aus, was Liebe bedeutet, bis Kim selbst im Juni 1997 stirbt. An ihrem Todestag wurde in 60 Ländern der Erde um sie getrauert und ihre Zeichnungen werden noch heute veröffentlicht. Und dass das so eingeschlagen ist bei so vielen Menschen, dieses Liebe ist, zeigt die Sehnsucht nach Liebe, die wir haben. Wie wichtig Liebe ist. Und das wusste schon Paulus, und das lesen wir in unserem heutigen Predigttext aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13. Man nennt diesen Text das hohe Lied der Liebe. Da schreibt er, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Ja, überschreiben wir also die Predigt mit genau diesem Motto, Liebe ist, ... Was ist Liebe? Das Erste, Liebe ist, worauf es ankommt. Wer mich kennt, der weiß, ich esse gerne Joghurt. In so einem Kühlschrank, meine Frau kauft schon immer gleich die großen Dinger, 500 Gramm, so kleine lohnt sich gar nicht, gibt viel zu viel Müll. Also die großen Dinger und einfach im Kühlschrank ist also komplett von Joghurts belegt. Unsere Kinder haben schon immer gesagt, oh, der Papa. Also das schmeckt, nur einmal hat es nicht geschmeckt. Also Naturjoghurt, früher, heute mache ich das nicht mehr, aber früher habe ich da immer ein bisschen Zucker reingetan und habe ich dann also schön, da rein und so und dann einen Löffel gegessen und ich dachte, schmeckt ekelhaft. Nicht, weil es schimmelig war oder schlecht geworden war, sondern ich hatte schlicht Zucker und Salz verwechselt. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Joghurt geschmeckt hat. Also dann nützt das schönste Joghurt nicht, wenn man da Salz rein tut statt Zucker, schmeckt es gar nicht. Kann gut frisch sein, gut gekühlt sein, schmeckt nicht. Und so ist das auch in unserem Leben. Wenn das Leben kann alles Mögliche sein, perfekt und nach außen hin kann man ein wunderbarer Christ sein, aber wenn keine Liebe drin ist, sondern irgendwas anderes statt Liebe, dann ist das alles nichts. Dann schmeckt das Gott sozusagen nicht. Die Liebe ist das Allerwichtigste. Paulus nennt uns hier einige Beispiele, Dinge, die zwar wichtig sind, aber die ohne Liebe nichts sind. Schauen wir uns das mal an. Zuerst haben wir hier das Reden mit Menschen- und Engelszungen, Vers 1. Gemeint ist damit die Gabe der Zungenrede. Die wird im Kapitel vorher, 1. Korinther 12, auch nochmal ausführlicher besprochen. Und wenn Paulus jetzt in 1. Korinther 13 gleich danach dieses Kapitel über die Liebe anschließt, dann macht er dadurch deutlich, ja, sozusagen als Kommentar zur Zungenrede, vergesst bei allem die Liebe nicht. Das war offensichtlich damals in Korinth eine Gefahr. Was ist das eigentlich, Zungenrede? Es gibt also eine geistliche Gabe, wie gesagt, steht in 1. Korinther 12, dass Gott manchen Christen diese Gabe gibt, in verschiedenen Sprachen Gott zu loben. Man kann im Gebet sprechen oder es gibt auch Gesang in Zungen. Wobei Paulus auch in 1. Korinther 12 sagt, das soll man entweder für sich persönlich tun, zu Hause, oder wenn es in der Gemeinde geschieht, es gibt ja Gemeinden, da gibt es das auch im Gottesdienst, dann soll es aber ausgelegt werden, damit alle wirklich verstehen, was Gott an dieser Stelle sagt, beziehungsweise was ein Mensch zu Gott und über Gott sagt. Nun fragt sich vielleicht einer, ja und bei uns? Haben wir die Zungenrede? Ich weiß nicht, ob einer die Gabe hat, ich habe jetzt noch von keinem gehört. Wobei wir auch da sehen müssen, offensichtlich war das damals auch im Neuen Testament auch schon so, dass in einzelnen Gemeinden wie Korinth diese Gabe gegeben war und in anderen Gemeinden sie offensichtlich nicht verbreitet war. Denn wir haben im Neuen Testament verschiedene Listen von Gaben. Eine, wie gesagt, 1. Korinther 12, dann einem Römerbrief, einem Epheserbrief. Und die Zungenrede taucht nur im 1. Korintherbrief auf, also nicht im Römerbrief und nicht im Epheserbrief. Das lässt zumindest vermuten, dass in den anderen Gemeinden die Zungenrede offensichtlich nicht so verbreitet war. Also insofern eine Gabe, eine schöne Gabe, aber jetzt nicht eine Gabe, wo man sagt, wenn das nicht da ist, dann stimmt irgendwas nicht. Das Problem damals in Korinth, der Leute, die also diese Gabe der Zungenrede hatte, war dies, dass diese Gabe oft überschätzt wurde, dass sie sozusagen zum Kennzeichen eines echten Christen wurde. Gibt es manchmal bis heute, dass es heißt sozusagen, ja, mit Jesus bist du zwar Christ, aber wenn du noch die Salbung durch den Heiligen Geist hast und die Zungenrede bekommst, dann bist du richtig Christ, also noch ein bisschen besser. Und die eben diese Gabe der Zungenrede nicht haben, sind dann Christen zweiter Klasse, könnte man etwas polemisch sagen. Nur auch Paulus hier ganz deutlich in 1. Korinther 13, also ein Kapitel danach, wie gesagt, dass die Zungenrede nicht das Entscheidende beim Christsein ist. Die Gabe haben einige, andere haben sie nicht. Aber was ist das Entscheidende? Die Liebe. Wer also in Zungenrede sprechen kann, alle Sprachen sprechen kann, sogar die der Engel, wie hier steht, und hat keine Liebe, der ist nichts. Also es kommt nicht auf die einzelne Gabe an, sondern auf die Liebe, mit der ich diese Gabe ausübe. Und das gilt auch nicht nur für die Gabe der Zungenrede. Es gibt ja auch andere Gaben, die Gott schenkt. Und bei jeder Gabe ist die Versuchung, dass man mit dieser Gabe meint, etwas Besonderes zu sein. Weil ich habe ja die Gabe und der andere nicht. Oder dass Leute in der Gemeinde von anderen denken, die eine bestimmte Gabe haben, das sind aber besondere Christen, weil die diese Gabe haben, ich habe sie nicht, also bin ich nicht so doll. Also es gibt zum Beispiel die Gabe der Leitung, die brauchen wir natürlich, dankbar für unsere Presbyter. Aber wir sollten auch nicht denken, Christen, die diese Gabe haben, die jetzt zum Beispiel im Gottesdienst hier vorne stehen, sind deswegen besser als andere. Auch da, das Wichtigste ist die Liebe, bei allen Gaben. Also, dass wir uns nichts einbilden auf die Gaben, die Gott uns gegeben hat, aber dass wir auch nicht neidisch sind auf andere, die eine Gabe haben, die wir nicht haben. In Vers 2 nennt Paulus noch andere Gaben. Da ist die prophetische Rede. Es gibt Christen, denen gibt Gott die Gabe, besonders zu erkennen, worauf kommt es an? Was zählt im Blick auf die Zukunft? Auch eine wunderbare Gabe. Übrigens in 1. Korinther 12 steht diese Gabe über der Zungenrede. Paulus sagt, die ist noch wichtiger. Aber sie steht nicht über der Liebe. Die ist noch viel wichtiger. Dann ist da die Erkenntnis und der Glaube. Wobei man jetzt hier unterscheiden muss, könnte einer fragen, ja wie, ist der Glaube nicht so wichtig? Glaube kommt auch auf den Glauben an. Ja, hier ist nicht der Glaube gemeint im Sinne eines Glaubens, ich glaube an Jesus, sondern der Glaube im Sinne einer besonderen Gabe des Vertrauens. Alle, die Christen sind, glauben ja. Aber manchen Christen gibt Gott die Gabe, besonders zu vertrauen. Zum Beispiel besonders viel zu riskieren für den Glauben. Das ist hier gemeint. Auch eine wunderbare Gabe. Die Erkenntnis, das brauchen wir auch heute, dass wir Menschen haben, Christen haben in der Gemeinde, die Gabe haben, die Bibel auszulegen, die auf Fragen antworten können, die auch gegen alle Widerstände daran festhalten, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das sind Leute, wo andere auch oft sagen, das ist ein reifer, gefestigter Christ, der hat den Durchblick. Aber auch da, alles ist nicht so wichtig wie die Liebe. Ohne Liebe kann Wissen, kann Erkenntnis auch in Stolz und Rechthaberei ausarten. Dass wir zum Beispiel nicht mehr sehen, ja, andere, die vielleicht diese Erkenntnis nicht haben, die haben dafür etwas anderes, was mir fehlt. Vielleicht können sie besser auf andere zugehen, vielleicht sind sie herzlicher. Auch die Erkenntnis, so wichtig sie ist, ist nicht so wichtig wie die Liebe. Und schließlich Vers 3 haben wir das Teilen mit den Armen. Auch das eine ganz wichtige Gabe. Und gerade wo wir in einer gesellschaftlichen Situation leben, wo also viele fragen, wie komme ich über die Runden, wird das wichtiger. Aber auch hier, selbst wenn einer alles teilt, vielleicht lebt wie Mutter Teresa, auch ohne Liebe ist das nichts. Gott fragt nicht nur, wie viel spendest du, sondern er fragt, mit welcher Haltung spendest du? Sind dir die Menschen wirklich wichtig? Dann erwähnt Paulus noch, dass es ohne Liebe auch nichts nützt, seinen Leib zu verbrennen. Damit meint er den Märtyrertod. Ja, das ist etwas Großartiges. Und mancher sagt also, es gibt keine vorbildlicheren Christen als die, die bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Ja, das ist auch etwas ganz Tolles. Aber auch hier sagt Paulus, alles nichts ohne die Liebe. Steile Sätze. Aber wir sehen, alles entscheidet sich an der Liebe. Wir können alles machen, alle Gaben, alles einbringen für Jesus. Ohne Liebe ist alles nichts. Ein Christsein ohne Liebe ist wie ein Joghurt, in dem Salz statt Zucker ist. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick toll aus, aber letztlich ist es was zum Ausspucken. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir, wenn du das hörst? Ich kann nur sagen, ich erschrecke immer wieder, wie wenig Liebe ich habe. Ich brauche es, dass Gott mir immer wieder Liebe schenkt. Und das zu sehen, hilft mir, mich nicht über andere zu stellen. Und so ist es wichtig, auch für uns als Gemeinde miteinander, dass wir immer wieder neu sehen, die Liebe ist das, worauf es ankommt. Ein zweites. Liebe ist mehr, als du denkst. Der letzte Vers in unserem Text ist der Top-Hits unter den Trauversen, nicht? Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe ist die größte unter ihnen. Ist auch wunderbar, wenn Menschen sich lieben. Wer schon bei einer Trauung war, wo ich gepredigt habe, der weiß, dass bei mir in der Traupredigt immer wieder eine Sache vorkommt, weil ich die für so wichtig halte und wo ich merke, dass das so ein großes Problem ist. Nämlich der Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein. Viele verwechseln das nämlich. Gerade bei einer Trauung, wenn man sich eben verliebt, dann ist alles großartig, man ist begeistert von dem anderen, man möchte am liebsten die Welt umarmen. Das ist eine Liebe, die durch das Gefühl geprägt wird. Und das ist ja auch etwas Schönes. Ich gönne jedem diese Gefühle. Die Frage ist nur, bleiben die Gefühle? Gefühle sind nämlich sehr wechselhaft. Und ich muss kein Prophet sein, das sage ich auch immer wieder den Ehepaaren im Trauergespräch. Es wird auch in der Ehe Zeiten geben, wo man eben keine oder sogar negative Gefühle hat. Wo man am liebsten alles hinschmeißen würde. Wo man sich so ärgert, enttäuscht wird, verletzt wird durch den anderen. Und viele sagen dann, wir lieben uns nicht mehr und gehen auseinander. Das ist schade. In der Bibel ist Liebe mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, ganz für den anderen da zu sein. Alles für ihn zu geben. Es gibt im Griechischen, das Neue Testament ist ja ursprünglich in Griechisch geschrieben, es gibt im Griechischen verschiedene Worte für Liebe, also für drei verschiedene griechische Worte, die wir alle mit Liebe übersetzen, die aber doch etwas anderes meinen. Drei Arten von Liebe sozusagen. Es gibt ein Wort für die erotische Liebe, ein anderes Wort für die gefühlsmäßige Liebe, die menschliche Zuneigung und schließlich ein drittes Wort, für die Liebe, die für den anderen da ist. Und das ist das griechische Wort Agape. Und hier steht, und bei fast allen Stellen, wo im Neuen Testament von Liebe die Rede ist, steht dieses Wort. Also, es geht hier um eine Liebe, die nicht zuerst ein Gefühl ist. Gefühle können immer dazukommen, das ist schön. Aber die Liebe wird nicht getragen durch Gefühle. Es ist eine Liebe, die sich hingibt für den anderen. Und diese Liebe ist auch nicht nur etwas für Paare, sondern in diesem Sinne lieben können auch Singles, können auch Verwitwete, können alle in der Gemeinde. Und das wäre doch schön, wenn wir uns in der Gemeinde lieben würden, richtig lieben würden. Vielleicht sogar gerade auch bei Leuten, wo wir gefühlsmäßig denken, der ist mal ein bisschen komisch. Und nun zeigt uns Paulus in den Versen 4 bis 7, die wir hier sehen, was diese Liebe konkret bedeutet. Ich greife mal nur ein paar Dinge heraus. Er beginnt hier, die Liebe ist langmütig. Man kann das auch übersetzen mit, die Liebe hat Geduld. Wer liebt, ist geduldig, lässt dem anderen Zeit. Wir haben ja alle unsere schlechten Angewohnheiten. Und es ist nicht so einfach, die zu ändern. Da kann man nicht einfach sagen, ob heute mache ich das anders, sondern es passiert einem wieder und wieder und noch einmal. Und Liebe heißt dann, Geduld zu haben. Und wenn es nur die berühmte offene Zahnpastatube ist, die schon manche Ehe hat scheitern lassen sollen. Und wenn man da also so eine Tube findet, dann zeigt sich, ob man liebevoll miteinander umgeht. Ob man nicht dann sagt, wie oft soll ich dir noch sagen, bis du das kapierst, sondern einfach liebevoll zu sagen, denk doch bitte daran, die Zahnpastatube zu schließen und sie wieder wegzuräumen. Ich erinnere dich nur daran. Ihr könnt andere Beispiele einsetzen, was bei euch das Thema ist. Wer liebt, hat Geduld. Der hat einen langen Atem, könnte man sagen. Noch etwas, was Paulus hier schreibt. Die Liebe erträgt alles, sie duldet alles. Vers 7. Wer liebt, ist bereit nachzugeben. Der Klügere gibt nach, heißt es ja. Man könnte auch sagen, der Liebende gibt nach. Stellen wir uns mal wieder irgendeine Situation vor. Wie gesagt, ihr könnt dann übertragen auf eure Lage. Vielleicht ärgerst du dich jedes Jahr wieder über die Blätter, die von deinem Nachbarn auf dein Grundstück fliegen, die du dann wegbeseitigen musst oder auf der Straße oder was auch immer. Nachbarschaftsstreitigkeiten machen einen Großteil der Prozesse aus, die geführt werden. Die Rechtsschutzversicherung macht's möglich. Wie wäre es, anders damit umzugehen? In Ruhe mit dem anderen zu reden? Manchmal nützt das nichts, okay. Aber wir könnten ja auch fragen, ist es nicht besser, die Sache auf sich beruhen zu lassen, als sich groß zu streiten? Was ist denn schlimmer, einmal im Jahr Blätter zusammenkehren oder ständig im Streit mit dem Nachbarn leben? Damit wir es nicht missverstehen. Liebe heißt nicht, dass man immer sagen muss, der andere kann machen, was er will. Ich schluck alles runter. Über manches müssen wir auch offen reden. Erst recht, wenn irgendetwas Gott nicht gefällt. Auch Paulus schreibt ja hier Vers 6, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wahrheit, das heißt offen und wahr zu reden, nicht sich gegenseitig was vorzuspielen. Übrigens heißt es auch zuerst miteinander reden und nicht übereinander reden. Da kommt nämlich die Wahrheit oft zu kurz, wenn man übereinander redet. Jesus selbst hat uns vorgemacht, was Liebe bedeutet. Er hat das alles, was Paulus hier schreibt, selbst so gelebt. Er hat wirklich alles ertragen. Er hat es ertragen, dass die Leute ihn beschimpft haben, angespuckt haben, gefoltert haben, schließlich auf grausamste Weise ermordet haben am Kreuz. Er hat es getragen, aus Liebe. Aus Liebe hat er sein Leben gegeben am Kreuz, für sie und für dich und für mich, um uns unsere Schuld zu vergeben. Mancher denkt, wenn er das liest von Paulus oder diese Predigt hört, ich schaffe das nicht so zu lieben. Wer soll das überhaupt schaffen? Und mancher fragt sich auch, wie werde ich denn einmal vor Gott dastehen, wenn meine Liebe doch so klein ist? Ich kann die Frage gut nachvollziehen. Und dann ist es gut, dass wir das bewusst bekennen. Sagen, Herr, ich habe so wenig Liebe, verzeih mir. Und dann dürfen wir diesen Zuspruch hören, dass Jesus sagt, für alle deine Lieblosigkeit, für alles, was in deinem Herzen falsch ist, habe ich dir meine Liebe gezeigt am Kreuz. So groß ist meine Liebe zu dir. Und diese Liebe von Jesus dürfen wir immer wieder annehmen. Immer wieder, wenn wir scheitern, auch in der Liebe. Und dann dürfen wir uns Stück für Stück verändern lassen von ihm. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wie sagten wir eben, wer liebt, hat Geduld. Und so hat auch Gott Geduld. Er lässt uns nicht los. Noch ein drittes und letztes. Liebe ist das, was bleibt. Der letzte Vers unseres Textes, ihr erwähnt ihn schon, er sagt uns, dass Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben, aber die Liebe ist die größte. Die bleibt zuletzt. Man kann diesen Vers missverstehen. Gelegentlich wird er auch so missverstanden, dass man sagt, okay, Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei Dinge, aber Liebe ist das Wichtigste, also Glaube und Hoffnung ist offensichtlich nicht ganz so wichtig. Und daraus kann man ja schließen, okay, ich bin liebevoll, ich bin nett und freundlich zu meiner Familie und zu meinen Nachbarn, also Glaube, Kirche, ach, das brauche ich da nicht, muss ich ja nicht hinrennen, ich kann ja auch, wenn ich so im Alltag liebevoll bin, auch so ein guter Christ sein. Gucken wir, was hier genau gemeint ist. Was gemeint ist, dass die Liebe das Größte ist. Schauen wir die Verse 8 bis 12. Da schreibt Paulus, dass vieles Stückwerk ist. Das Wissen, das prophetische Reden und dass das Stückwerk aufhören wird, wenn das Vollkommene kommen wird. Das Vollkommene ist die neue Welt Gottes. Alle, die zu Jesus gehören, nur die, aber die ganz sicher, die können sich darauf verlassen, ja, ich bin einmal dabei in Gottes neuer Welt. Und da wird es wirklich vollkommen sein. Darum spricht Paulus hier von dem Vollkommenen. Da wird es keine Lieblosigkeit mehr geben. Da prägt die Liebe wirklich alles. Und dann brauchen wir eben keine Erkenntnisse mehr über Gott. Da muss es kein Theologiestudium mehr geben, keine Lehre in der Gemeinde, keine Diskussion mehr, wie verstehe ich diese Bibelstelle. Denn dann leben ja alle, die dann dabei sind, in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Dann kennen sie Gott. Dann gibt es keine Fragen mehr über Gott. Und auch die Frage nach dem Glauben stellt sich dann nicht mehr. Denn dann ist ja für alle, die dabei sind, dann klar, natürlich gibt es Gott und wir leben in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist dann nicht mehr ein Glauben, sondern ein Schauen. Heute sind wir noch nicht so weit. Heute ist Glauben Vertrauen. Ein Vertrauen auf gegen das, was wir schauen, was so passiert in unserer Welt. Und wenn wir sehen, wie es in der Welt zugeht, dann brauchen wir heute ganz besonders viel Glauben bzw. Vertrauen. Auch Hoffen brauchen die, die bei Gott sein werden, in seiner neuen Welt dann nicht mehr. Dann haben sich ja alle Hoffnungen bereits erfüllt. Dann ist ja alles gut. In diesem Sinne also ist das gemeint, dass die Liebe das Größte ist, weil sie bleibt. Glauben und Hoffnung in Gottes Zukunft, in seiner neuen Welt, ist das dann sozusagen nicht mehr notwendig. Aber heute ist das ganz entscheidend. Gerade der Glaube. Der Glaube ist sozusagen die Wurzel, aus der alles wächst. Die Wurzel, aus der auch die Liebe wächst. Paulus hat mal geschrieben, der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Also Liebe ist sozusagen gelebter Glaube. Und wer glaubt, kann Gottes Liebe erfahren. Kann auch diese Liebe weitergeben. Und kann Hoffnung haben, Hoffnung verbreiten. Insofern wäre es falsch, wenn wir das so auslegen, dass wir sagen, okay, wir brauchen nur irgendwie lieb zu sein und dann Glaube und Hoffnung nicht so wichtig. Aber die Liebe ist das, was bleibt. Das heißt, wenn wir lieben, und wir haben in der Lesung gehört, es ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen. Wenn wir lieben, dann leben wir sozusagen so, als wären wir schon im Himmel. Die Liebe ist sozusagen ein Vorgeschmack auf den Himmel, auf das Leben bei Gott. Paulus drückt sich so aus, dass Kinder kindlich denken, Erwachsene das Kindliche ablegen. Natürlich dürfen Erwachsene sich auch freuen wie Kinder, aber im Sinne von die Grenzen eines Kindes. Übertragen wir das Bild auf die Liebe. Wir sind sozusagen, solange wir noch nicht bei Gott sind, noch Kinder. Und wenn wir an Jesus glauben und dann einmal zu Gott kommen, dann werden wir sozusagen erwachsen. Und das Leben eines Erwachsenen steht für das Leben in der vollkommenen Liebe. Das heißt, wenn wir jetzt schon lieben, jedenfalls stückweise lieben, wachsen in der Liebe, dann leben wir praktisch wie Erwachsene, obwohl wir eigentlich noch Kinder sind im Glauben. Kinder wollen ja immer gerne sein wie Erwachsene und wollen so sich fühlen, ich bin schon groß, nicht? Wollen leben wie Erwachsene, das tun, was die Erwachsenen und entscheiden, was die Erwachsenen wollen können. Wenn wir lieben, sind wir sozusagen erwachsen bei Gott. Leben wir so, als ob wir schon ganz bei ihm sind. Den Himmel auf Erden gibt es leider nicht. Wie viel Schmerz, wie viel Trauer, wie viel Verletzung gibt es auf dieser Erde? Aber wenn wir lieben, können wir ein Stück Himmel auf dieser Erde sozusagen haben. Und es wäre doch schön, wenn die Gemeinde ein solches Stück Himmel auf Erden sein könnte, dass wir uns lieben, so wie Gottes Wort uns das sagt. Und das macht Mut, macht Hoffnung auf Gottes neue Welt. Da wird es vollkommen sein. Da wird es keine Grenzen in der Liebe mehr geben. Dann werden alle Gott anbeten und in der Liebe miteinander verbunden sein. Die Liebe ist das, was bleibt und darum das Größte. Liebe ist, ... So hatten wir die Predigt überschrieben. Habt ihr jetzt eine Vorstellung davon, was Liebe ist? Wahrscheinlich ist für jeden und jede etwas anderes wichtig. Also fragen Sie, frag dich ganz persönlich, wo und wie möchte ich ganz neu lernen zu lieben? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns wirklich liebst, dass du uns zeigst, was Liebe bedeutet. Vergib uns, dass unsere Liebe oft so klein ist und hilf uns, weiterzukommen, zu wachsen in der Liebe zu dir und zu den Menschen. Amen.